Siddhartapatram, einen kühlenden Schirm. Sagraha hielt hoch. Moktadama mit Borten und Perlen. Vibhushitam verziert. Ratnadandam mit einem Juwelengriff. Gudakesha, Arjuna, der erfahrene Krieger oder einer, der den Schlaf bezwungen hat. Priya, in höchstem Maße geliebt. Priyatamasya, des im höchsten Maße Geliebten. Ha, das tat er. Übersetzung. Da hielt Arjuna, der große Krieger und Bezwinger des Schlafes, der vertraute Freund des überaus geliebten höchsten Herrn, ein Schirm in die Höhe, der mit einem Griff aus Juwelen und mit Stickerei und Perlen verziert war. Erläuterung. Gold, Juwelen, Perlen und kostbare Steine wurden bei aufwendigen königlichen Festlichkeiten verwendet. Diese Dinge sind Gaben der Natur und sie werden von den Hügeln, Meeren und so weiter auf Anordnung des Herrn erzeugt, wenn man seine kostbare Zeit nicht verschwendet, um im Namen künstlicher Bedürfnisse unerwünschte Dinge herzustellen. Durch den sogenannten industriellen Aufschwung ist es heute so weit gekommen, dass man Töpfe aus Plastik benutzt, statt aus Metallen wie Gold, Silber, Messing und Kupfer. Man benutzt Margarine statt geklärter Butter und ein Viertel der Stadtbevölkerung hat kein Dach über dem Kopf. Ja, hier ist. Ich suche hier einen Schlucker und diesen Schlucker. Bevor ich den nicht gefunden habe, kann ich nicht ruhig sterben, ehrlich gesagt. Also, ich muss den noch irgendwie finden. Really sorry. Yes. Siddhartapatram jagraha muktadama vibhushitam ratnadandam gudakesha priya priyatamasya. Übersetzung. Da hielt Arjuna, der große Krieger und Bezwinger des Schlafes, der vertraute Freund des überaus geliebten höchsten Herrn, ein Schirm in die Höhe, der mit einem Griff aus Juwelen und mit Stickerei und Perlen verziert war. Namaum Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Bhutale, Simade Bhakti Vedanta, Swami Niti Namine, Namaste Sarasvati Devam, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paskatyade Satarine, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita,
Shankara Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
In diesem Text hören wir einmal mehr von den wunderbaren Auswirkungen einer gottesbewussten Regierung. Srila Prabhupada sagt, wenn man nicht seine Zeit verschwendet mit unnötigen industriellen Unternehmungen und sie stattdessen nutzt für die Entwicklung des Gottesbewusstseins, so würde die Natur kooperieren und die Bedürfnisse des Menschen zur Verfügung stellen, wie Prabhupada spricht hier von Gold, Juwelen, Perlen, kostbaren Steinen und dergleichen mehr. Der Mensch hat sich so weit getrennt heutzutage von der von den natürlichen Gesetzen oder der Kooperation mit der Natur, dass er durch seine industriellen Unternehmungen eigentlich nur die Hölle auf Erde geschaffen hat. Das ist ein Punkt. Anderer Punkt ist hier, Krishna wird von Arjuna wird hier von Krishna oder überhaupt wird hier als Gudakesha bezeichnet, der Bezwinger des Schlafes. Krishna Bewusstsein befindet sich auf einer Ebene, die den drei Bewusstseinsstufen des materiellen Daseins transzendental zugeordnet ist. Es gibt das sogenannte Wachbewusstsein, das Traumbewusstsein und das Tiefschlafbewusstsein. Krishna-bewusste Erfahrungen sind jenseits dieser Erfahrungen, die man auf diesen drei materiellen Bewusstseinsebenen machen kann oder macht. Das ist eine Tatsache und an und für sich eine Ermutigung oder eine Aufforderung für uns, unser materielles Bewusstsein zu transzendieren. So, hier gibt es noch ein im Bhagavatam ein Text, den ich heute gerne vorlesen möchte, wo der Schlaf interessant dargestellt wird. Sa eva puna nidra jagara grihito de tamasi magna shunya shunyaranya iva shete nanyat kinshana veda shava iva pavidha. Ich glaube, jeder von euch hier kann Englisch, oder? Nicht ganz jeder. Ich lese mal diesen Text, das ist nur praktisch der Bruchteil einer Handspanne so groß, vor und ihr könnt dann eure englische Kenntnisse aufmöbeln. Man muss immer wieder hören, dann kommt es irgendwann mal. Shukadev Goswami continued speaking to Maharaj Parikshit. My dear King, sleep is exactly like a python. Schlaf ist genau wie eine Python. Those who wander in the forest of material life are always devoured by the python of sleep. Jene, die im Wald des materiellen Lebens wandern, werden immer verschlungen von der Schlafpython. Being bitten by this python, they always remain in the darkness of ignorance. Da sie gebissen sind von dieser Python, bleiben sie immer in der Dunkelheit der Unwissenheit. They are like dead bodies, thrown in a distant forest. Sie sind wie die Körper von Toten, die in einen weit entlegenen Wald abgeladen sind. Thus the conditioned souls cannot understand what is going on in life. So können die bedingten Seelen nicht verstehen, was im Leben geschieht. Die Erläuterung. Material life means being fully absorbed in eating, sleeping, mating and defending. Out of these, sleep is very serious, is taken very seriously. Materielles Leben bedeutet ganz sogar vertieft sein ins Essen, Schlafen, Verteidigen und Sexualität. Von diesen vier Dingen wird der Schlaf enorm ernst genommen. While asleep, one completely forgets the objects
of life and what to do. Während man schläft, vergisst man völlig die Objekte des Lebens und was zu tun ist. For spiritual realization, one should try to avoid sleep as much as possible. Für die spirituelle Verwirklichung sollte man den Schlaf weitgehend vermeiden. The Goswamis of Vrindavan practically did not sleep at all. Of course, they slept some, for the body requires sleep, but they slept only about 2 hours and sometimes not even that. Natürlich schliefen sie manchmal, denn der Körper braucht den Schlaf, aber im höchsten Fall, ungefähr schlufen sie 2 Stunden und manchmal nicht mal das. They always engaged in spiritual cultivation. Nidra Ravihara Kadi Vidito. Following in the footsteps of the Goswamis, we should try to reduce sleeping, eating, mating and defending. Sie waren immer beschäftigt in der spirituellen Kultivation und wir jetzt sollten den Fußstapfen der Goswamis folgen und versuchen, Schlaf, Essen, Sexualität und Verteidigung zu reduzieren. Es ist eines der Hinweise in den Schriften über das Thema Schlaf. Wenn eine Python einen beißt und man in einem entfernten Wald alle 4 von sich gestreckt, einfach nur da liegt, entgeht einem der größte Teil der Wirklichkeit. So, das ist die Python des Schlafes, die uns beißt und uns so viel Zeit stiehlt, während wir im Koma da liegen. Nun, es scheint so, dass die bedingte Seele Schlaf besonders ernst nimmt, wie Prabhupada sagt. Das hat seine Ursache darin, dass die bedingte Seele gerne vergessen möchte, denn das Leben ist sehr anstrengend in der materiellen Welt. Schlaf resultiert nicht immer nur aus einer körperlichen Erschöpfung, sondern einer mentalen Erschöpfung, die auftritt. Man sieht zum Beispiel, dass Leute, die unglaublich viel verschiedene Tätigkeiten ausführen, dass die immer wieder Zuflucht suchen müssen beim Schlafen, um sich wieder zu regenerieren. Das kann man wirklich sehen. Nun, jemand, der nicht den Schlaf reguliert, sich nicht darüber Gedanken macht, wird Schwierigkeiten im spirituellen Leben haben. Krishna sagt Arjuna, es besteht überhaupt gar keine Möglichkeit, ein Yogi zu werden, wenn man zu viel isst oder auch zu wenig isst, zu viel schläft oder nicht genug schläft. Prabhupada sagt, jemand, der mehr isst, als erforderlich ist, wird stark träumen, während er schläft. Und er muss konsequenterweise mehr schlafen als erforderlich. Man sollte nicht mehr als 6 Stunden täglich schlafen. Jemand, der mehr als 6 Stunden aus 24 Stunden heraus schläft, wird sicherlich beeinflusst durch die Erscheinungsweise der Unwissenheit. Solch eine Person ist in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ist faul und er neigt zu sehr viel Schlaf. Solch eine Person kann nicht Yoga vollführen. Nun, während wir das sagen, geht jeder, glaube ich, seine Schlaftabelle durch und stellt überrascht fest, Mensch, ich schlafe ja mehr als 6 Stunden. Nein? Warte mal. Du bist der Einzige, der das tut. Heute war es also mehr als 6. 10 Uhr. Ja, war schon ein bisschen mehr. Das ist manchmal so, dass wenn wir predigen und das Krishna-Bewusstsein verbreiten, dann sind wir so wie Soldaten, die von Maya insbesondere angegriffen werden. Und der Körper und auch der Geist wird unglaublich gefordert. Es ist nicht so wie jemand, der ein geregeltes Landleben führt, in der Erscheinungsweise der Tugend mit kraftbringender Nahrung und so weiter und so fort. Deswegen ist bei uns im Krishna-Bewusstsein von Prabhupada mal gesagt worden, man soll in ausreichender Menge schlafen, bis man halt stark genug ist, um wieder seine Aktivitäten auszuführen. Doch diese Erlaubnis sollte uns nicht wegbringen von einer ernsthaften Auseinandersetzung mit dem Thema des Schlafes. Wenn man zu viel schläft, wird die Erscheinungsweise der Unwissenheit stärker und damit die Entschlossenheit schwächer, Krishna zu dienen. Man wird immer ein bisschen benebelt sein und kann nicht wirklich mit Entschlossenheit dem Herrn eigentlich dienen. So, in diesem Zusammenhang gibt es eine andere interessante Bemerkung. So, Prabhupada schreibt, in dem, was das Schlafen betrifft, sollte eine Krishna-Person, bewusste Person, immer aufmerksam sein, was ihre Pflichten im Krishna-Bewusstsein betrifft. Und jede Zeit, die unnötig im Schlaf verbracht wird, wird von solcher Person als großer Verlust angesehen. Seht mal, im Krishna-Bewusstsein können wir den Schlaf überwinden, indem wir uns fixieren auf unsere Pflichten im Krishna-Bewusstsein. Wenn wir die Pflichten im Krishna-Bewusstsein vor Augen haben und uns durch diese Pflichten inspirieren lassen, ist es sehr wohl möglich, einfach nicht mehr so geistig erschöpft zu werden, sondern enthusiastisch zu bleiben. Es gibt gar keinen besseren Tipp für jemanden, der Schwierigkeiten hat mit der Erscheinungsweise der Unwissenheit, als dass er sich fixiert auf ein Ziel. Seht, die Erscheinungsweise der Unwissenheit zeichnet sich dadurch aus, dass man das Ziel aus den Augen verliert und einfach vergisst. Ein Mensch in der Erscheinungsweise der Unwissenheit lebt einfach nur so dahin. Der hat kein höheres Ziel in dem Sinne. Nicht? Der vergisst es. Die Erscheinungsweise der Unwissenheit kann sehr gut überwunden werden, wenn man das Ziel vor Augen sieht. Einmal wurde Prabhupada gefragt, was der Nutzen davon sei, nach Vrindavan zu pilgern. Und er sagte, es gibt den Ansporn, zurück nach Hause, zurück zu Gott zu reisen. Einige von unseren Devotees reisen dieses Jahr noch nach Vrindavan und ein Großteil der Devotees reist dann im Frühjahr des nächsten Jahres, also praktisch ja, nicht direkt nach dem Weihnachtsmarathon, aber so 2 Monate danach oder 3, ich weiß nicht, wann es dieses Jahr Gopunim ausfällt, aber die reisen auch dahin. Warum tut man das? Das tut man, damit das Ziel wieder stark vor Augen kommt. Ich gehe zurück nach Hause, zurück zu Gott. Dieses Ziel vermag es, alle Unwissenheit zu beseitigen. Das ist jedoch nicht so, dass man nur durch eine Pilgerreise dieses Ziel stark vor Augen hat. Dieses Ziel wird auch stark vor einem klar, wenn man Gemeinschaft pflegt mit Devotees oder wenn man liest in den Schriften oder chantet, die heiligen Namen des Herrn chantet, dann kann alle Unwissenheit sofort beseitigt werden. So, wir wollen heute noch ein bisschen über Schlaf hören und wie er überwunden wird vor allen Dingen. Es gibt noch einen anderen Text in der Gita, den ich euch sagen möchte. Arjuna bezwang sowohl Schlaf als auch Unwissenheit aufgrund seiner Freundschaft mit Krishna. Als ein großer Devotee von Krishna konnte er Krishna nicht einmal für einen Augenblick lang vergessen. Denn das ist die Natur eines Devotees, sich immer an Krishna zu erinnern. Sowohl im Wachzustand als auch im Schlafzustand kann ein Gottgeweihter des Herrn niemals frei sein davon, an Krishnas Namen zu denken, an seine Form zu denken, an seine Eigenschaften und auch an seine Spiele zu denken. Somit kann der Devotee Krishnas sowohl den Schlaf als auch die Unwissenheit bezwingen, indem er fortwährend an Krishna denkt. Dies heißt Krishna-Bewusstsein. So, im Krishna-Bewusstsein kann man die Erscheinungsweise der Unwissenheit überwinden, tatsächlich durch den Gedanken an Sri Krishna. Von Arjuna wird berichtet, dass er selbst im Schlafen chantete. Du sitzt nicht ganz richtig. Selbst im Schlaf chantete er weiter. Stell euch das mal vor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Prabhupada war so eine, war auch auf dieser Stufe. Er wurde einmal mit einer Anästhesiespritze, wurde einmal behandelt. Es war etwas mit dem Herzen und er bekam eine Vollnarkose. Aber die Ärzte riefen dann im Tempel an und fragten, was ist das für ein komischer alter Mann? Er liegt in der Anästhesie, aber weiter murmelt er. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna. Prabhupada konnte einfach nicht von dieser Ebene des belebten Krishna-Bewusstseins hinweggeholt werden, weil er einfach, wie soll ich mich ausdrücken, auf dieser transzendentalen Ebene vollends verankert war. Das ist Srila Prabhupada. Guda Kesha, der Bezwinger des Schlafes. Wenn wir von diesen großen Devotees hören, dann sind wir gleich dann sind wir gleich erinnert an unseren eigenen Bewusstseinszustand, der noch weitere Verbesserungen braucht, um dorthin zu kommen. So, wir wollen jetzt noch einen weiteren Text vorlesen und dann mit den Textzitaten enden. Das ist 689. Yeah. So, wenn der Schlaf zunimmt, können wir verstehen, dass entweder die Erschöpfung zugenommen ist, also man soll sich dann nicht so sehr quälen manchmal. Manchmal junge Devotees, die ernsthaft bemüht sind zu kämpfen und in die Herbstjahreszeit kommen, die werden verzweifelt, wenn sie länger schlafen müssen. Aber wie gesagt, wir sind hier in diesem Kali-Yuga-Körper. Trotzdem müssen wir verstehen, dass auch wenn wir mehr schlafen wollen oder müssen, die Erscheinungsweise der Unwissenheit halt zugreift. Ich möchte euch hier vorlesen, die Ergebnisse von der Erscheinungsweise der Unwissenheit oder Dunkelheit ist die Täuschung der Lebewesen. Das resultiert in Verrücktheit, Untätigkeit und Schlaf, wodurch die bedingte Seele gebunden wird. Yes. Ein Symptom für jemanden in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ist, dass er im Bette des Schlafes liegt, mehr als nötig. 6 Stunden Schlaf reichen aus. Doch ein Mann in der Erscheinungsweise der Unwissenheit schläft mindestens 10 oder 12 Stunden am Tag. Mindestens. Solch eine Person scheint immer niedergeschlagen zu sein und völlig berauscht von dem Schlaf. Dies sind die Symptome einer Person in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. So, ihr seht, unsere Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist praktisch. Man kann sie messen daran, man kann seinen Fortschritt messen. Man bekommt Anhaltspunkte in die Hand gedrückt, Meilensteine sozusagen, an denen man vorbeifahren muss, die man überwinden muss. Diese Meilensteine im Krishna-Bewusstsein sollen hinter uns gelassen werden. Und eins davon ist der Meilenstein des Schlafes. Ich selber habe Prabhupada auch im Schlaf einmal sehen können und beobachtet, wie er selbst im Schlaf
weiterhin mit Enthusiasmus die heiligen Namen chantete. Er lachte und seine Lippen bewegten sich, Hare Krishna, und so weiter und so fort. So, dies ist eigentlich ein Punkt, den ich heute gerne herausarbeiten wollte. Jetzt müssen wir aber noch was zur Inspiration der Devotees sagen. So ganz können wir diese Vorlesung noch nicht beenden. Was ihr eben gesehen habt, ist eigentlich, das könnte ich auch noch sagen, eine Beschreibung, wie man die Bücher von Prabhupada lesen kann. Wenn wir die Bücher von Prabhupada lesen, ist es manchmal so, dass wir beim Lesen nicht mehr so aktiv sind. Wir nehmen einfach die Information auf und reflektieren nicht so sehr über sie. So, wenn man zu einer Stelle kommt, die von besonderem Interesse ist, dann ist es sehr gut, wenn man plötzlich einfach anfängt zu wandern, indem man die Indexe aufschlägt, die in den Büchern drin sind, und dann einfach die verschiedenen Referenzen, die dort angegeben werden, durchliest. Dann kann man ein Thema im Krishna-Bewusstsein sehr gut erarbeiten und sich sehr viel Information über einen Bereich zueignen. Wir müssen eigentlich in unserem Leben die Philosophie des Krishna-Bewusstseins, wie auch gestern gesagt wurde, völlig absorbieren. Denn es wird ja von uns eigentlich erwartet, dass wir entsprechend der Philosophie des Krishna-Bewusstseins handeln können. Dieses Handeln nach der Philosophie des Krishna-Bewusstseins zeichnet an und für sich einen Menschen auf dem spirituellen Pfad aus und unterscheidet ihn gleichzeitig auch von einem Menschen, der nicht auf dem spirituellen Weg geht. Krishna erklärt in der Gita, wer die Unterweisung der Schriften aus Unwissenheit missachtet, kann keinerlei Fortschritte machen. So, während wir natürlich mit den Schriften umgehen und sie studieren, müssen wir tief im Inneren überzeugt werden. Und dazu ist es wichtig, dass wir zu einem Punkt manchmal viele Dinge hören. Denn eine Blockade, die wir haben, ein Zweifel, die wir haben, macht manchmal so tief sitzen und so tiefe Ursachen haben, dass es gar nicht, wie soll ich mich ausdrücken, gar nicht so leicht ist, diesen Zweifel zu lösen. Beim Predigen merkt man sehr oft von dieser Sache. Man bemüht sich, einen Punkt zu erklären und nochmal zu erklären und nochmal zu erklären, und trotzdem taucht im Gesicht des Zuhörers noch nicht das enthusiastische Leuchten auf, das anzeigt, er hat es jetzt akzeptiert und verstanden. Das liegt daran, dass der Prediger nicht eigentlich diesen Punkt, um den es geht, in der Frage getroffen hat. Ich möchte euch ein Beispiel geben, was gestern auch wieder aufgetreten ist, was eigentlich regelmäßig auftritt. Sehr oft fragen uns Leute über die Detis von Krishna. Glaubt ihr wirklich, dass die Detis Gott sind? Das ist etwas, was auch unter fast allen jungen Gottgeweihten auftritt. Wie könnt ihr also man versteht vielleicht noch, dass man Bilder von Krishna malt, aber so wie man dann hört, dass wir diese Detis als Gott akzeptieren, wird sofort ein großer Zweifel auf. So, man kann dann viel erklären über die Detis, aber trotzdem den Zweifel nicht lösen. Wo der Zweifel eigentlich bei den meisten sitzt, ist in einer Frage, die sich hinter dieser Frage befindet. Der Zweifel liegt darin, dass die Menschen denken, wir nehmen an, Gott hat eine begrenzte Form, die sich hier auf den ehemaligen Aufenthaltsraum eines Asylantenheimes begrenzt, welches jetzt umgewandelt ist in einen Tempelraum, und welches da auf den Sisigonita, auf diesen kleinen Altar zu finden ist. Aber, und ganz gleich, was du erklärst, oder was ein Devotee erklärt im Versuch, die Frage zu beantworten,
Solange er nicht diesen Punkt berücksichtigt in seiner Antwort, wird er die Zweifel nicht zerstreuen können. Man muss dann von der unbegrenzten Form Krishnas sprechen, wie sie in der Bhagavad Gita ist. Beschrieben wird, zum Beispiel in der Offenbarung der universalen Form. Dann geht sofort, oh ja, ihr wisst, ihr denkt auch, Gott ist unbegrenzt und alles ist in ihm. Schön. Und dann könnte man das Beispiel geben, was Prabhupada gegeben hat von dem Postamt, welches Briefkästen aufstellt, die, wenn man den Brief hineinwirft, den Brief an eine weit entlegene Adresse leiten. Irgendwann dann am Ende eines langen Vorgangs tut ein drahtiger Inder sich auf seinen Drahtesel schwingen, also ein Fahrrad, und fährt dann den Brief, den ihr hier in Berlin abgegeben habt, in ein entlegenes Dorf im Bengal, in eine kleine Lehmhütte, und tut ihn dort abgeben. Nicht so ist auch die transzendentale Bildgestalt durch Krishnas Barmherzigkeit erschienen, um unseren Dienst hier zu akzeptieren. Und mit diesen beiden Punkten, die unbegrenzte Natur Gottes und auch seine unbegrenzte Barmherzigkeit uns gegenüber, ist es schon vielen gelungen, ihre Zweifel, was die Deities betreffen, abzubauen. Nun, das sollte ein Beispiel sein für Zweifel, die sehr tief sitzen. Ashradhana Purusho heißt es in der Bhagavad Gita. Jemand, der nicht frei von diesen Zweifeln wird, kann letztendlich nicht Fortschritte machen im hingebungsvollen Dienst und fällt zurück in den Ozean von Geburt und Tod. So, wenn wir lesen, machen wir nicht irgendeine wichtige, eine unwichtige Zeitbeschäftigung, sondern, oder sagen wir, dass wir unseren Intellekt ein bisschen reger machen, sondern wir sind bemüht, die Zweifel, die in unserem Herzen sind, durch unser langes Dasein in der materiellen Welt zu lösen. Dazu müssen wir sehr aufmerksam sein beim Lesen, und es schadet uns nichts, wenn wir den Index zur Hilfe nehmen. Ich selber erfahre in meiner Lektüre der Bücher etwas, was ich gerne weitergeben möchte. Ich habe jetzt die letzte Woche an einigen Seminaren gearbeitet, zum Teil den ganzen Tag, also nach dem Morgenprogramm sind wir angefangen und haben dann aufgehört um 10 Uhr abends, und merkte dann, mit einem solchen Projekt etwas auszuarbeiten für das Verständnis der Devotees, konnte das eigene Lesen einfach bekam eine neue Dimension zugeteilt. Man war wacher dabei und man hat unglaublich viel aufnehmen können, weil man die Begierde hatte, immer mehr und immer mehr zu verstehen über das Thema. So kann man es auch auch bei euch machen, wenn ihr nicht gerade ein Seminar vorbereitet, obwohl das auch manchmal nice ist. Auf Sankirtan zum Beispiel könnte man sagen, ja, heute Bhaktar Uwe hören wir, oder morgen Bhaktar Uwe, er ist ja noch nicht auf Sankirtan, aber bald wird Bhaktar Uwe euch zeigen, was eine Hake ist. Dann kann man sagen, mach du mal ein Seminar über Krishnas Eigenschaft des Flötespielens. Oder Finn kriegt ein Seminar. Finn, du musst jetzt über das Ablegen oder sagen wir mal, die spirituelle Seele und ihre drei Eigenschaften berichten, nicht? Und du musst dann anfangen zu lesen und so weiter und so. Das ist sehr nice, das hilft uns. Aber auch wenn wir jetzt keine solche Themen haben, haben wir doch eigentlich immer das Grundthema, dass wir befreit werden von dem Einfluss der Erscheinungsweisen, unter anderem den Einfluss der Erscheinungsweise der Unwissenheit, und dann in der Lage werden, den Geburt und Tod zu überwinden. Das ist ein Grundthema, was uns nicht verlässt. Und dazu müssen wir, wie wir aus dem Text der Bhagavad Gita gesehen haben, Ashradhana Purusho, dass wir die Zweifel, die sich in unserem Herzen befinden, lösen. Und das Schlimme an diesen Zweifeln ist, dass wir sie manchmal gar nicht so direkt beim Namen nennen können. Ähnlich wie das Beispiel desjenigen, der Zweifel hat an den Detis. Der sagt zwar, wie könnt ihr die als Gott verehren, aber da sind verschiedene Dinge hinter dieser Frage, die man aufdecken muss und die man klären muss. So ist auch, wenn wir uns fragen, warum gebe ich mich eigentlich nicht so hin, wie ich gerne möchte. Es hat sehr oft seine Ursachen darin, dass wir nicht völlig überzeugt sind, dass wir einfach uns in Unwissenheit oder einfach nur schlechte Missverständnisse haben über bestimmte Themen in unserem Leben. So, Hare Krishna, ich möchte hier, ich muss noch irgendwas, ich spüre das in der Atmosphäre, es ist mir noch nicht gelungen, den Durchbruch hier zu machen in den Zuhörern. Das ist natürlich auch Montagmorgen, das ist nicht so einfach, aber ein Punkt noch zum Sankirtan. Neulich kam eine Sankirtan-Frage auf ich habe noch ein bisschen nachgedacht über diese Frage. Die Fragestellung war, kannst du bitte erklären, warum wir mehr Bücher auf einmal weggeben sollen als nur eins? Also verschiedene Arten von Büchern. Actually, Krishna ist sehr erfreut über einen Devotee, der die Anzahl der Devotees vergrößert. Actually ist das die sicherste Methode, Krishna zufriedenzustellen. Einfach daran zu arbeiten, die Anzahl derjenigen, die zurück nach Hause, zurück zu Gott gehen, zu vergrößern. Das hat Prabhupada sehr treffend in dem Srimad Bhagavatam geschrieben. Nun, die Buchverteilung ist ein sehr sicheres Mittel, denn durch diese Buchverteilung ist es ja eigentlich möglich, jemanden wirklich voll zu erwischen. Jemand, der das Buch liest, er ist völlig über, er hat die alles eigentlich, was er bräuchte, um aufzuwachen von seinem verderblichen Schlaf der Illusion. So, die Buchverteiler arbeiten praktisch in dieser Mission Krishnas drin. Das muss man sich mal vorstellen. Krishna wartet auf die bedingten Seelen, bis die fertig sind mit ihren schrecklichen und tödlichen Illusionen. Und der Buchverteiler geht jetzt mitten da rein in diese illusionären bedingten Seelen. Und manchmal ist es auf der Buchverteilung ein bisschen schwierig. Zum Beispiel, wenn es kälter wird oder wenn die bedingten Seelen einfach unzufriedener sind und ein bisschen roh und rau sind und aggressiv womöglich auch noch und so weiter. Aber gerade dann, wenn man Schwierigkeiten für Krishna auf sich nimmt und weiterhin mit großer Entschlossenheit die Bücher herausgibt, dann hat man die Möglichkeit, Krishna sehr, sehr lieb zu werden. Weil dann Krishna denkt, diese Devotees tun meine Arbeit. Sie tun eigentlich das, was mir am liebsten ist und nehmen meine Risiken auf sich. Die nehmen dabei Risiken sogar für mich auf sich. Wie wunderbar dieser Devotee ist. Und setzt bei Krishna noch etwas anderes ein in Krishnas Psychologie. Ich meine, ich will es jetzt mal so erklären, obwohl es actually ungebräuchlich ist, so darüber zu sagen. Aber der Herr hat auch einen Gedankengang. Krishna denkt auch auf eine Art und Weise, wie es uns die Acharyas mitteilen. Was Krishna denkt ist, dieser Devotee hat ja überhaupt keine andere Zuflucht mehr als mich. Der ist jetzt einfach rausgegangen in der Kälte unter diesen Kali-Jugendlingen, verteilt er die transzendentale Literatur. Der hat alles aufgegeben dafür. Der geht nicht mehr, der ist nicht mal mehr im sicheren Tempel, wo man regelmäßig Prasadam kriegt und immer ein Plätzchen zum einfach eine Zuflucht findet. Der ist hier zufluchtslos im Kali-Yuga-Ozean. Also da muss ich jetzt was machen. Jetzt bin ich ihm verpflichtet. Er hat sich schließlich, tut er das für mich. So geht der Gedankengang des Herrn. Und dann kommt er und tut sich dem Devotee eigentlich zuwenden und für den Devotee sorgen. Das ist, was passiert, wenn man sich Krishna hingibt, ohne Motive, wenn man das Motiv dabei hat, ich will einfach irgendwie Krishna zufriedenstellen. Und wenn man dieses Motiv vielleicht noch nicht hat, was ja vorkommen kann, weil es manchmal nicht so da ist, einfach dieser Krishna-bewusste Gedanke, selbst dann, wenn man nach den Anweisungen handelt, die einem die Autoritäten im Krishna-Bewusstsein geben, auch dann geschieht im Effekt das Gleiche. Krishna sagt, und dieser Devotee steht da für mich auf der Straße. Jetzt müssen wir was tun für ihn. Deswegen ist diese Art der Hingabe eigentlich das größte Geschenk, was uns Chaitanya Mahaprabhu gegeben hat. Wir können in einen Austausch mit Gott treten. Krishna wird interessiert an uns und interferiert, also mischt sich ein in unsere Situation. Ein Devotee, der in seinem Dienste diese Hingabe aufbringt, nämlich all das annimmt, was förderlich ist für Krishna und alles ablehnt, was hinderlich ist für die Freude des Herrn. Und der das Vertrauen dabei hat, dass Krishna ihn schon beschützt, er kann eine direkte Gottesverwirklichung machen, auch ohne schon vorher, sagen wir einmal, die Stufe der Bhava erlangt zu haben und diese höheren Stufen des hingebungsvollen Dienstes. Er macht nämlich die Erfahrung, wie Krishna plötzlich ein Wunder wirkt und Krishna für ihn einspringt. Und diese Erfahrung wird so ekstatisch, dass er alle Dinge verliert. Wir suchen immer irgendwo nach Zuflucht. We only need someone we can lean on, scheint es zu sein. Wir brauchen etwas, an das wir uns lehnen können. Wir sind wie Sprösslinge, wie nennen sich die Kletterpflanzen? Ein Bohnengewächs. Guckt so ein bisschen nach Finn. Efeu, genau, Efeu. Schaut euch, die braucht ihr nicht jetzt zu tun, braucht nicht jeder zum Fenster zu laufen. Da ist Efeu. Der wächst nicht hoch, ohne dass er an irgendwas hochklettert. Stimmt's, Finn? Sind nicht unabhängig. Deswegen gibt es in der Bhagavad Gita ein Gebet, wo gesagt wird, du bist der Vater des Universums, der Erhalter, die höchste Stütze, der höchste Ruheort. Eigentlich ist es die natürliche Position des Lebewesens, eben wie der Efeu, sich an Krishna zu orientieren, von Krishna abhängig zu sein, von die Stütze, die Krishna gewährt, anzunehmen. Nun, wenn wir Krishna nicht mehr haben, dann ist es praktisch so, als wenn eine Stütze uns rausgerissen wird und wir fangen ans Taumeln. Das ganze Leben suchen wir dann nach einer anderen Stütze. Leider nach einer Nicht-Krishna-Stütze. Es ist sehr oft so, ihr möchtet euch fragen, warum wir so sehr begeistert sind vom Brahmachari-Ashram und Sannyas-Ashram. Der Punkt ist, dass hier in diesem Ashram eher die Möglichkeit ist, tatsächlich zu verstehen, dass eigentlich Krishna es ist, der uns stützt, nicht? Oder deswegen ist dieses Mönchsleben ein so freies Leben. Man sucht nicht irgendeine andere Stütze zwischendurch, sondern man geht gleich zur eigentlichen ewigen Stütze, auf die wir letztendlich alle zurückgreifen müssen in unserem Dasein. Der Wunsch zum Beispiel zum Heiraten, der auch ja im Krishna-Bewusstsein angewandt werden kann, sodass man weiterhin sogar vielleicht besser Fortschritt machen kann als vorher. Also ich will jetzt nicht unqualifiziert den Grihastha Ashram geringschätzt sich behandeln. Das soll nicht so sein. Es kann für manche Devotees, das muss hier wirklich deutlich gesagt sein, eine wichtige Hilfe in ihrem spirituellen Leben sein. Aber letztendlich auch nur dann, wenn man versteht, dass wir eigentlich von Krishna erhalten werden. Und dann fragen wir uns natürlich, warum denn nicht gleich dieses Verständnis haben. Die Antwort ist, dass wir es vielleicht noch nicht können, weil wir nicht, weiter geläutert werden müssen. Aber hier ist der entscheidende Punkt, um den es geht, ist der Punkt, dass wir erhalten werden. Und je schneller wir es lernen, uns von Krishna abhängig zu machen und von eine Krishna-bewusste Erfahrung zu machen, desto schneller sind wir unter Dach und Fach, wie man so schön sagt. Oder sind wir versorgt in unserem Leben.
Der Devotee, der einfach seinen Service so plant, dass Krishna eingreifen muss, sozusagen. Sozusagen, ich sage nur sozusagen, denn wir können Krishna nicht zwingen. Das soll nicht hier missverstanden werden. Aber sagen wir, der sich abhängig macht von Krishna, für den sorgt Krishna. Das ist ja Krishnas Versprechen, er hat das bereits versprochen. Er ist eigentlich gebunden durch sein Versprechen. Also das heißt jetzt aber vorsichtig, in dem Augenblick, wo man Krishna kontrollieren wird, wird Krishna einfach weggehen. Das ist auch seine Art, wie er das bei den Gopis gemacht hat. Radharani im Rasatanz sagt, oh Krishna, ich bin so müde, so schrecklich müde bin ich. Nimm mich mal kurz Huckepack, bitte. Damit wollte sie den Herrn kontrollieren. Sie dachte, Krishna ist jetzt, hat jetzt den Rasatanz verlassen, ist nur mit mir zusammen. Das heißt, er ist doch recht, ich bin ihm doch eigentlich sehr wichtig. Das stimmt auch übrigens, aber jetzt, Krishna wollte nicht, dass Radharani stolz wird und sagte, ja, dreh dich kurz um, ich mache mich hier in die Stellung, wo ich dich Huckepack nehmen kann. Und dann, als Radharani wieder schaute, war Krishna weg. So geht das. Wenn man denkt, Krishna, also das ist jetzt ein Lila und wir wollen das nicht auf unsere Situation direkt und münzen. Aber Prabhupada macht an dieser Stelle den Punkt, dass Krishna es nicht liebt, dass seine Devotees stolz werden. Doch hier ist ein Wissen. Wenn wir uns Krishna hingeben, es ist Krishnas Versprechen, dass er sich für seine hingegebenen Seelen kümmert. Und dann haben wir die Stütze in unserem Leben, die ewige Stütze in unserem Leben, die wo wir keine anderen Ersatzstützen mehr brauchen. Gut, jetzt höre ich auf. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Arthur? Wirklich? Ja, Mandukya Muni.
Und das war doch ein Bhakti Yogi, ja?
Nee.
Das war kein Bhakti Yogi?
Nein, das war einfach nur ein Muni. Muni heißt einer, der sich... Nein, Muni ist ein Philosoph. Der hatte nicht so viel Bhakti.
Der muss auch schon irgendwie schon sehr
fortgeschritten gewesen sein. Ja, es war kein Bhakti-Yogi. Ist nicht auf Sanketan gegangen. Also, das ist jetzt nicht... Entschuldigung, das wäre jetzt wirklich ein blöder Scherz. Hier ist deine Unsicherheit. Du denkst, weil er lebte im Wald, er war fortgeschritten, er musste doch eigentlich jetzt frei sein von den Auswirkungen seines Karmas. Denn das heißt es ja in den Schriften, dass man durch die Ausübung des spirituellen Pfades befreit wird von Karma. Nun, da sind Unterschiede. Derjenige, der sich in den mystischen Yoga-Übungen beschäftigt und auch in den philosophischen Spekulationen, er ist nicht in der Lage, praktisch das Karma auszuradieren. Oder nur sehr, sehr langsam geschieht das. Und aus diesem Grunde war auch Mandukya Muni nicht frei von den karmischen Auswirkungen. Nur für den Bhakti-Yogi ist diese besondere Gunst und besondere Möglichkeit gegeben, frei vom Karma zu werden. Es gibt verschiedene Arten von Menschen, die den transzendentalen Pfad anstreben. Da gibt es Munis, Rishis, Yogis, Gyanis und so weiter und so fort. Und von all diesen ist Krishna den Bhakti-Yogis an besonders zugetan. Er sagt, eigentlich ist er neutral. Samohang Sarvabhuteshu. Für diejenigen, die sich ihm hingeben, ist er ein besonderer Freund und sorgt besonders für sie. Nicht? Und das, solche Munis haben nicht immer den Sinn, sich Krishna hinzugeben. Du machst zu fragen, was machen die denn sonst den lieben langen Tag? Yagyas zum Beispiel. Sie lesen
in den verschiedenen Schriften und nicht in allen Schriften wird über Krishna gesprochen. Man kann sich da unglaublichen Themen zuwenden in der vedischen Literatur. Nicht? Sie praktizieren Bußen, kontrollieren ihre Sinne und ihren Geist. Sie aber tun es nicht mit, sind nicht Bhakti-Yogis in dem Sinne. Sonst kriegt man ja wirklich Angst, wenn der Manduka Muni so getrieben ist. Was ist denn mit dir los? Nicht? Du hast vielleicht nicht nur Insekten auf dem Gewissen, sondern hast doch ganz andere Lebewesen getriezt. Nicht? Gut, ja.
Ich wollte wissen, ob das jetzt, also, ist jetzt Krishna genauso lieb, wenn ich jetzt auch
Öl da verteile?
Hat es also für mich die gleiche Wirkung? Genauso damit mein Karma.
Krishna ist zufriedengestellt durch Hingabe letztendlich. So, wenn man bei der Ölbilderverteilung ist eine große Gefahr. Das ist alles, man gibt sich da nicht mehr so hin. Man kommt, man präsentiert die Bilder nur und man überlegt nicht, wie kann man das jetzt dem bedingten Seelen näher bringen, weil die Bilder für sich selber sprechen. Nicht? So, nicht Devotion, Surrender. Ja, so, da ist die Gefahr, dass man da einfach nur so verhökert, nicht? Verkäuft. Die Bilder so einfach so verkäuft und. Aber wenn man sich da hingibt, dann ist das Krishna sehr lieb. Und der Hingabe heißt früh raus, nicht so viele Pausen, ordentlich den Intellekt auch mal beschäftigen, wo geht's am besten. Verschiedene Devotees fragen, kannst du mir bitte einen Tipp geben, Mahadev, wie man die, woher hast du deine goldenen Finger, nicht, und so weiter und so fort. Das ist wichtig. Und wenn du das tust, wirst du Krishna auch zufriedenstellen. Ich denke, das ist eine richtige Antwort. Ich weiß, dass andere Devotees, wenn sie die Frage gestellt bekommen, da verzieht sich das Gesicht und sie sagen, ach Mist, Ölbilder. nicht? Das ist sicherlich richtig. Diese Ölbilder sind schon Ölbilder, das kann man einfach nicht so weg erklären. Nicht? Es ist schon ein Unterschied zwischen einem Buch und einem Ölbild. Das wäre, finde ich, ungerecht und oder einfach verkehrt und auch auf einem sehr, wenn man das einfach so weg erklären will, nicht? Und da doch letztendlich spricht Krishna in der Gita eben von Hingabe. Wenn du die Hingabe tust bei den Ölbildern, bist du richtig situiert in deiner ursprünglichen Position. Und da ist halt die Gefahr, bei der Buchverteilung muss man sich hingeben. Wenn man da nicht richtig so in so einem richtigen Bewusstsein ist, dann wird es einfach so heavy, nicht? Jayapataka Maharaj sagte einmal, du kannst irgendwie den Boden fegen, in totaler Maya. Nicht? Und irgendwie wird der Boden trotzdem gefegt. Vielleicht ist er nicht ganz so elegant und es dauert ein bisschen länger, aber der Boden, das Ergebnis ist da. Aber du kannst nicht Bücher verteilen, wenn du in totaler Maya bist. Das geht einfach nicht. Das ist faul. Es gibt für eine kurze Zeit manchmal, dass man total im Maya ist, dann kommt plötzlich einer und kauft einem 101 Bücher ab. Das kann man manchmal erleben. Man einfach plötzlich so eine Enthusiasmusspritze kriegt. Aber das geschieht nicht jeden Tag. Nicht? Das ist etwas, was Krishna manchmal so einleitet, damit man überhaupt weitermachen kann und ein bisschen einen kleinen Aufschwung erlebt im Leben. Nicht? Aber das passiert nicht immer. Im Allgemeinen muss man im guten Krishna-Bewusstsein sein. So, bei der Ölbilderverteilung, da geht das irgendwie so. Sicherlich ein bisschen anstrengen muss man sich auch, aber ich war mal dabei, ich habe es einmal selber kennengelernt in Island, ich wollte es unbedingt mal kennenlernen, weil so viele Devotees gehen raus und ich habe mir gedacht, wenn ich nicht weiß, was es ist. Ich habe zwar kein Ölbild verteilt, also mir haben die das nicht abgenommen. Das aber ich bin mit Banu, mit Brihabanu rausgegangen und habe das so einfach gesehen. Das ging mehr oder weniger automatisch. Man musste ein bisschen erzählen. Ja, Expressionismus, und Brierbano wusste das auch so und so nicht, was ist. Nicht? Und hat irgendwie das erklärt. Schöne Farbgebung hier, nicht? Und so weiter und so fort. So ein bisschen da. Aber das geht irgendwie. Wenn man dann noch schön lächeln kann, ist so und so das noch ein zusätzlicher Pluspunkt. Nicht? Und so geht das. Aber man kann dabei dann einfach in die Illusion kommen, so eine ruhige Kugel zu schieben. Nicht? Und sagen, oh, jetzt habe ich immerhin war Nummer 3 auf der Rangliste von den Painting-Verteilern, ist doch schon ganz gut. Früher, wenn ich mir früher überlegt hätte, in einer Woche so und so viele Lakshmi-Punkte, boah, ist ja unglaublich, wie es hier abgeht. Nicht? Man sagt in sich so, ach, ich habe zwar die Tage über war ich ein bisschen im Maya, aber seht, am Ende sind 3000 Mark rausgekommen. Das habe ich im Kami-Dasein. Das ist jenseits meiner Vorstellungskraft. So denkt man. Nicht? Der Geist geht dann so tricky. Ich habe zwar zu viel gegessen, ich habe zu viel geschlafen, ich habe laufend an Frauen gedacht und wollte fast einmal ins Kino gehen. Nicht? Und so weiter und so fort. So die neuen Bagdad, der Geist als Bagdad. Nicht? Nur der Geist, nicht du wirklich. Aber nicht? Und denkt man, aber seht hier, und der Tempel kann davon die Hälfte Miete bezahlen, also. Nicht? Aber so sollten wir nicht denken. Wir sollten sehen, habe ich mich hingegeben in der Woche? Dann, wenn man das kann, dann stellt man Krishna zufrieden. Das soll sehr Acht geben. Dann stellt man Krishna zufrieden. Salvadamang Paritya Jamangi Kang Sharanam Vajra. Krishna sagt, wenn er von Hingabe spricht, nichts Spezifisches, er hält es offen. Wie? Wirklich? Ja, das hatten wir gestern Morgen, warst du noch nicht dabei, da war diese Frage auch aufgetaucht, und die ein Devoti sagte, er hatte die Anweisung gekriegt, weil er wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt kurz in der Erscheinungsweise der Unwissenheit war, jetzt musst du erstmal in die Erscheinungsweise der Leidenschaft, nicht? Also die nächsthöhere. Aber das ist nicht so. Aus der Erscheinungsweise der Unwissenheit oder Leidenschaft oder Sattvagun gibt es das gleiche Rezept. Hingebungsvollen Dienst. Und wenn man in diesem hingebungsvollen Dienst verankert ist, kann es vorkommen, dass man am Anfang noch ein bisschen vermischt ist von den Erscheinungsweisen. Zum Beispiel der Leidenschaft, da ist man sehr angehaftet an das Ergebnis, auch im hingebungsvollen Dienst. Also es taucht noch auf. Aber es wird einem für sich nie empfohlen, dass man jetzt also als nächstes in die in hingebungsvollen Dienst in Tugend reingehen sollte. Nein, in jedem Fall sollte man sich bemühen, gleich mit hingebungsvollen Dienst anzufangen, und dann wird diese Dunkelheit der Erscheinungsweisen, die im Leben ist, verschwinden. Das Beispiel, was gegeben wird, ist das Beispiel von der Sonne, die aufgeht und Dunkelheit vertreibt. Nicht? Die Sonne kommt, und allein durch die Sonne wird die Dunkelheit vertrieben, durch nichts anderes. Du musst jetzt nicht zum Beispiel noch Streichhölzer oder Kerzen schnell aufstellen zur Morgendämmerung, nicht, damit das. Die Sonne reicht an und für sich aus. So ist es auch, wenn du dich im hingebungsvollen Dienst beschäftigst und dabei die Erscheinungsweisen überwinden möchtest. Allein dieser hingebungsvolle Dienst reicht aus. Du brauchst nicht in höhere Erscheinungsweisen zu klettern, sozusagen wie auf der Sprossenleiter. Auch hier ist dein Verständnis hinter dieser Frage sozusagen, man muss doch langsam höher kommen, man kann nicht so schnell auf einmal höher kommen, wie beim Leiterklettern, wo man ja erstmal auf die zweite und dann die dritthöhere und dann die vierthöhere Sprosse erst klettert. Nicht? Das ist hinter deiner Frage, diese Erfahrung in dieser Welt, dass wir allmählich etwas tun. Aber hier im hingebungsvollen Dienst
das ist einfach eine ganz andere Art von Tätigkeit, eine spirituelle Tätigkeit, die außerhalb den Erscheinungsweisen und der allmählichen Erhebung in den Erscheinungsweisen steht und deswegen allein ausreicht. Nicht? Du trittst also aus diesem Bereich des materiellen Lebens heraus in den Bereich des spirituellen Lebens. Selbst wenn dein Geist noch ein bisschen bewölkt ist, was ja klar ist, das ist ja bei uns allen noch so. Prabhupada gab ein anderes Beispiel hierfür, von einem Mann, der aus dem Ozean gerettet auf dem Schiff liegt. So, er ist an und für sich gerettet, aber in seinem Geist, also er liegt noch im Koma, in seinem Geist geht noch alles Mögliche an Horrorgeschichten ab. Also, so, was er eigentlich tun muss, ist nur noch er müsste aufwachen und dann sieht er, ich bin ja gerettet. So, unsere jetzige Situation im hingebungsvollen Dienst ist so, wir mögen nicht immer verspüren, während wir hingebungsvollen Dienst ausführen, dass wir ja eigentlich schon auf der spirituellen Ebene sind. Das mögen wir nicht sehen, weil unser Geist leider noch verunreinigt ist. Doch alles, was nötig ist, ist nicht jetzt irgendwelche Arrangierungen zu machen, langsam die Erscheinungsweisen hochzuklettern, sondern aufzuwachen. Und das kommt durch Hare Krishna Chanten und durch die weitere geduldige Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. Ja? Ja, wenn ja, das stimmt. Das ist das Erste, was ich sagen kann. Wenn man sich mehr Krishna hingeben will, wird Maya ein testen. Aber manchmal ist es auch was anderes. Manchmal werden wir in unserem hingebungsvollen Dienst dahin geführt, dass Krishna unsere Entschlossenheit selber testet, indem er uns selber vor Tests hingibt, durch die wir unsere Loyalität Krishna gegenüber zeigen können. So. Aber das hilft jetzt dem Marathongänger nichts, der viel Bücher verteilen will in der noch übrigen Woche. Ich glaube, noch eine Woche ist Marathon, oder? Noch zwei? Ein dreiwöchiger Marathon. Das ist schön. Wenn denn, da musst du selber ein bisschen experimentieren. Ich weiß, was du hören willst. Du willst jetzt nicht eine philosophische Erklärung und mehr lesen, mehr chanten und so weiter, das wissen wir alle schon. Ich würde einfach verschiedene Devotees fragen. Wenn du mich jetzt fragst, was ich mache, wenn ich sehe, dass meine Entschlossenheit einfach angegriffen werden, dann versuche ich einfach meinen Geist auszurichten und nicht mich so mit den Hindernissen zu befassen, die jetzt eingehen. Sieh mal, wir sind in dem Augenblick in unserer Entschlossenheit gestört, wenn wir nur noch die Hindernisse sehen, die vor uns auftreten, wie magisch, wie Dämonen, die ihre Fratzen aus der Dunkelheit uns entgegenstrecken und uns einschüchtern wollen. Man sieht zum Beispiel Hindernisse, die Leute nehmen nichts mit, diese Stadt ist an und für sich total grau und ausgestorben, es ist praktisch nur ein Fehler Brahmas, dass es die überhaupt noch gibt, die sollte, wenn ich jetzt rausgehe, gleich ausradiert werden vom Boden, nicht? Und so weiter. Wir werden so im Momentan gefangen. Du musst einfach schaffen, deinen Geist auf andere Dinge zu lenken. Mensch, ich bin im Krishna-Bewusstsein, irgendwie bin ich dabei, es läuft zwar im Augenblick nicht so gut, aber Krishna ist trotzdem zufriedengestellt, einfach dadurch, dass ich mich bemühe. Du musst eine andere Einstellung finden durch dein philosophisches Verständnis, sodass die Hindernisse dir nichts ausmachen. Nicht, wenn das ist der ganze Kunst des menschlichen Lebens oder des Yogas, seinen Geist auszurichten, sodass man motiviert bleibt. Ich möchte euch einmal erklären, ein Beispiel geben, wie Leute, die ihren Geist falsch ausgerichtet sind, gestorben sind. Stellt euch folgende Situation vor. Viele Leute gehen in ein Varieté-Zirkus. Kennt ihr das, Varieté? Da gibt es Dompteure und
Esel und Pferde und Elefanten und auch Clowns. So, die genossen das Leben. Der Clown ging dann zurück in die Umkleidekabine und sieht plötzlich, dass die Gasleitungen Feuer gefangen haben. Er versteht, dass es nur noch eine kurze Zeit ist, bevor das ganze Zelt in Flammen steht und die ganze Zirkusveranstaltung mitsamt der Zuschauer begräbt. Alles ist lichterloh, dort hinten schon im Gange ist ein Feuersturm, brennt aus eben und die Gasleitung brennt. So, er rennt jetzt in die Vorstellung rein, ist noch nicht abgeschminkt, also sieht noch aus wie ein Clown und sagt: Steht auf, rennt raus, es brennt. Und jeder lacht, Mensch, was für ein guter Scherz, wie gut, und so weiter und so fort, hält sich die Bäuche voll Lachen und werden natürlich begraben unter dem Feuer, in der Feuersbrunst, weil sie ihn nicht ernst nehmen können, weil sie ihn nur jetzt als Clown sehen. So, in ähnlicher Weise kommt man zu Schaden, wenn man die Hindernisse einfach nur als Hindernisse sieht und da stehen bleibt und die nicht weitergeht in seinem Verständnis. Warum kommen diese Hindernisse auf? Unsere Entschlossenheit wird getestet. Aber ist es so schlimm, wenn wir mal nichts verteilen? Ist es so schlimm, wenn wir frieren? Ist es so schlimm, wenn uns irgendjemand sagt, irgendein unflätiges Wort gibt oder dies und das? Nein. Wir sind doch im hingebungsvollen Dienst beschäftigt. Habt doch ein bisschen Vertrauen. Krishnas ist zufrieden dadurch. Und dann sollte man daran denken, ich will einfach Krishna irgendwie zufriedenstellen. Durch irgendwie. Einfach indem ich hier einfach weitermache. Man kann, wenn man eine Inspiration sucht, ja bald kommt der Weihnachtsmarathon, daran denkt man dann meistens nicht in dieser Situation. Bald kommt da wieder das nächste Sonntagsfest, dann stehe ich wieder da vor den Detis, tanze vor den Detis, esse schönes Prasadam, was den Detis geopfert worden ist, sehe all die liebenswerten Vaishnavas wieder. Und so geht man über diese Situation hinweg. Man versucht seinen Geist nicht stehen bleiben zu lassen, sondern weiterzugehen. Das ist, was ich mache. Aber da muss man selber sehen. Du musst einfach da ein bisschen experimentieren, denn das ist auch eine Frage von Mentalität. Ich bin so ein sonniges Gemüt, so wie ich dann denke, dass ich nach Vrindavan komme, stimmt bei mir das Leben. Nicht? Aber das macht beim anderen anders sein. Nicht? Oder wenn ich denke, bald gibt es wieder Bhakti Devi Prasadam, dann stimmt für mich auch die Welt wieder. Nicht? Also jeder muss sich auf unterschiedliche Art und Weise inspirieren. Aber das Prinzip ist wichtig. Wir sollen wir sollen nicht stehen bleiben in einer bestimmten Situation und einfach in dieser einfach ein bisschen weiter blicken. Das ist genau, was Maya will. Maya will dich einfach ausschalten, indem sie dein Geist einfach nur noch, dass der nur noch in diesem kleinen Hamsterkreis herumläuft. Heute ist ja der Mataji-Tag. Carmen, was hast du für eine Frage? Lass mich nochmal sehen, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Du sagtest, man kriegt seinen nächsten Körper entsprechend der Tätigkeiten, die man in diesem Leben ausgeführt haben. Da heißt es aber auch, man kriegt den nächsten Körper entsprechend des Bewusstseins, welches man zur Zeit des Todes hat. Gut. Ja. Nun, in dieser Frage, ich möchte einfach mal die Punkte so machen, wie ich sie versucht habe, in der letzten oder in dieser Vorlesung zu machen. Da ist, für dich ist ein Widerspruch da in diesen beiden Aussagen, weil du einen Punkt noch nicht hier verstehst.
dass diese beiden Aussagen verbunden sind durch ein höheres philosophisches Verständnis, nämlich dass, oder ein weiteres, nicht höheres, ein weiteres philosophisches Verständnis, nämlich dass das Bewusstsein zur Zeit des Todes abhängig ist von den Aktivitäten, die du während des Lebens gemacht hast. Du denkst ähnlich so wie ich in meinen jungen Jahren, als ich ein Freund Krishnas war, also da war, das wurde mir dann aus, also berichtigt diese Vorstellung, da dachte ich, okay, ich habe es verstanden, toll, was immer ich zur Zeit des Todes denke, da gehe ich hin. Folgendes mache ich jetzt, ich werde ein bisschen unabhängig von der Bewegung des Krishna-Bewusstseins sein, ich bin schon interessiert, also nicht das, und werde einfach ein bisschen meinen exzentrischen Vorstellungen von Genuss nachgehen. Und dann zur Zeit des Todes, da man weiß ja, wenn es so ungefähr kommt, wenn man ein bisschen altersschwach wird, habe ich immer ein Bild von Krishna dabei, schaue mir das also an, und auch wenn ich sterbe durch einen Kugelhagel oder irgendwas, ich ziehe einfach das Bild von Krishna raus, dann sage ich schnell, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, fertig, und gehe zurück zu Krishna. Das war ernsthaft die Vorstellung, die ich hatte als Freund Krishnas. Und die Sache ist, dass das nicht so geht. Zur Zeit des Todes geht dein Geist wirklich entsprechend deiner Tätigkeiten los. Und einen kleinen Vorgeschmack kriegen Leute, die operiert werden und in eine kritische Phase treten. Man fängt dann plötzlich an, wenn es kritisch wird, wie in einem Film, das zu erleben, was man im Leben gesehen hat. Und das läuft ab mit einer eigenen Motorik. Du kannst nicht sagen, ich will mich nur an die Nordsee jetzt erinnern zum Beispiel oder an meinen Urlaub in Makedonien. Man erinnert sich an alles, was wichtig, was von größerer Intensität war. Deswegen muss man jetzt mit spirituellen Tätigkeiten anfangen, sodass man spirituelle Eindrücke hat und sich möglichst, wenn dieser Zeitpunkt antritt, an Service erinnert, an die Detis, an Krishna, an Prasadam und an diesen spirituellen Dingen. Gut, hier haben wir ein natürliches Ende gefunden. Hare Krishna.